Hallo, vielen Dank, dass du wieder beim Podcast der Livepointkirche Obersulm einschaltest. Wir wünschen dir viel Spaß beim Zuhören.
Und hat sie quasi schon mal so ein bisschen Vorbereitung für ihren zukünftigen Dienst mehr oder weniger schon mal ein bisschen Praxiserfahrung sammeln lassen. Und sie kommen zurück und erzählen davon und darauf sagte Jesus, kommt, wir ziehen uns an einen einsamen Ort zurück, wo ihr euch ausruhen könnt. Denn ständig waren so viele Menschen um sie, dass Jesus und seine Apostel nicht einmal Zeit fanden zu essen. So fuhren sie mit dem Boot an einen ruhigeren Ort. Aber die Leute bemerkten ihre Abfahrt. Da liefen sie aus den umliegenden Städten am Ufer entlang voraus und waren bereits da, als sie anlegten. Als Jesus aus dem Boot stieg, erwartete ihn eine riesige Menschenmenge. Er hatte Mitleid mit ihnen, denn sie waren wie Schafe ohne Hirten. Deshalb nahm er sich Zeit, sie vieles zu lehren. Ja, und das Erste, was mich irgendwie so ein bisschen angesprochen hat, ist mir noch nie vorher aufgefallen, dass da kommen die Jünger zurück und sie sind erschöpft. Ja. Ihr habt euch bestimmt auch schon mal erschöpft gefühlt, ihr habt das Gefühl gehabt, oh, jetzt habe ich mich so verausgabt, vielleicht auch in der Gemeinde oder im Dienst oder was auch immer was. Und sie kommen zurück und Jesus ist eben nicht ein Sklavenhalter, der sagt, ist mir völlig egal, ihr kämpft bis zum letzten Tropfen, ihr verausgabt euch, ihr müsst euch verausgaben. Nein, er sieht einfach auch diese Grundbedürfnisse nach Ruhe, nach Erholung von seinen Jüngern. Und er sagt deshalb, das sind unendlich viele Menschen, wir haben noch so viel zu tun, aber wir ziehen uns jetzt erstmal zurück und ihr dürft jetzt einfach mal zur Ruhe kommen. Ihr dürft euch einfach auch mal zurücklehnen und ihr dürft einfach auch mal euch erholen. Ja? Dass Jesus so einen seelsorgerlichen Blick eben auf seine Jünger, auf seine Apostel hat und genau weiß, das sind keine Roboter. Ja? Er verheizt die nicht, sondern er möchte sie herausnehmen. Ja? Aber die Geschichte geht ja weiter. Ja? Sie fahren dann extra mit dem Schiff wohin und sagen wahrscheinlich noch nicht mal genau, wo sie hinfahren, aber die Menschen, die, zu denen Jesus gesprochen hat und zu denen wahrscheinlich auch die Jünger vorher gesprochen haben, ja, die merken, Jesus, dass dieser Jesus geht. Ja, und die haben noch so viele Fragen. Und die haben noch so viel, was sie mit ihm sprechen wollen, sodass sie ihn, das können sie gar nicht glauben, dass dieser Jesus jetzt auf einmal wieder geht. Ja, und aus allen Orten drumherum fangen sie an, sich zu sammeln. Und laufen an diesem Ufer entlang voraus, geht ja um den See, das heißt, irgendwo muss er ja wieder anlegen wahrscheinlich. Ja? Und als Jesus dann dort ankommt, offensichtlich sind sie sich so beeilt, waren sie alle schon da. Und das ist das Zweite, was mich irgendwie so begeistert hat, ja? Dass diese Menschen da in diesen Orten, die hatten offensichtlich so eine Sehnsucht nach Gott. Die haben gemerkt, dieser Jesus, der hat was. Der erzählt von einem Gott, von einer Ewigkeit, die mein Leben verändern kann. Und sie hatten so eine Sehnsucht, man könnte vielleicht auch sagen Hunger. Ja? Ich habe euch mal ein Bild mitgebracht von einem Mann, der richtig Hunger hat. Ja? Und ich habe mich gefragt, und diese Menschen, man muss es ja natürlich auch noch wissen, ja, in dem damaligen Kontext, da gab es ja keine Arbeitslosenversicherung, da gab es keine Sozialhilfe, da gab es keine Möglichkeit, mal eine längere Auszeit zu nehmen und ein Jahr off zu machen oder sowas. Ja. Da gab es keine, konnte man sich nicht einfach irgendwie krank schreiben lassen und dann macht man irgendwie blau oder sowas. Ja. Wenn man da nicht gearbeitet hat, dann hat man nichts zu essen gehabt. Das heißt, die Leute haben ihre Familien geschnappt, ja, und haben gesagt, lass alles stehen und liegen. Wir müssen unbedingt zu diesem Jesus. Egal, wo er hingeht, wir müssen da hingehen, weil sie so einen Hunger hatten und weil sie gemerkt haben, das ist jetzt wichtiger. Das ist wichtiger als mein Alltag, das ist wichtiger als alles, woran ich gerade irgendwie arbeite oder zu tun habe. Und ich habe mich gefragt, Hunger, ja? Hunger, ich bin ja jemand hier, ich kann auch essen, wenn ich keinen Hunger habe, ja? Aber wenn ich richtig Hunger habe, dann kann ich, Leute, kann ich unendlich viel essen. Ja, kann ich, also dann da passt mehr rein, als ich manchmal selber glauben kann. Ja. Und geistlich gesehen bin ich aber oft überhaupt nicht hungrig. Und ich stehe hier nicht deshalb, weil ich der Hungrigste von euch bin, ganz im Gegenteil. Ja. Gestern Nacht bis zwei Filme geguckt und danach gedacht, boah, was für eine Zeitverschwendung, ja? Wie sinnlos. Ja? Und hätte ich diese Zeit doch mal so viel besser nutzen können. Ja? Und diese Menschen, die haben gemerkt, von wegen, es gibt etwas, ja, sie haben einen Hunger in ihrer Seele und ich wünsche mir das so sehr für mich selber, dass ich diesen Hunger nach diesem Jesus habe, dass ich meinen Alltag Alltag sein lasse und all das, was mich vielleicht da immer wieder so festhält, einfach zurückstelle. Ich wünsche mir das. Ja. Ich habe diesen Hunger oft nicht. Und weil wir eben beim Thema Fragen sind, ja, deshalb die Frage an dich, an mich, ja, wie groß ist dein Hunger nach Gott? Sehnst du dich nach dieser, und damit meine ich jetzt nicht nach irgendeinem Dienst. Ja? Es geht nicht darum, die Frage heißt nicht von wegen, hier investierst du dich schon genügend ins Reich Gottes. Ja? Das meine ich mit Hunger nicht. Ich meine damit, suchst du, hast du Sehnsucht nach der Gegenwart Gottes, nach der Gemeinschaft mit dem ewigen Gott, der den Hunger in deiner Seele stillen kann. Wie gesagt, ich habe diesen Hunger so oft nicht. Und ich wünsche mir das für das neue Jahr, ja, dass ich hungrig werde. Ja? Nicht physisch, sondern geistlich. Ja? Dass ich wieder anfange, nach diesem Gott zu suchen. Ja? An den ich, auch ich, noch so viele Fragen habe. Ja? Und wo ich genau weiß, der hat noch viel für mich. Und ich möchte diesen Hunger wieder haben. Ja? Und das Schöne ist, ja, Jesus nimmt diesen Hunger auch total ernst. Ja? Die Menschen kommen und eigentlich müsste er sagen, Leute, ich bin erledigt, geht wieder heim, kommt morgen nochmal wieder. Macht er aber nicht. Ja? Ich weiß nicht, ob seine Jünger sich ausruhen können an dem Tag, aber er auf jeden Fall nimmt sich den ganzen Tag Zeit und spricht zu ihnen. Warum? Weil er Mitleid mit ihnen hat. Weil er sieht, dass sie einen großen Hunger nach Gott haben und er es ihnen geben kann. Und das ist das Schöne an Gott. Gott hat niemals eine Off-Zeit, ja? Hat nie irgendwo auf hier Flugmodus geschaltet. Ja? Gott nimmt deinen Hunger nach ihm immer ernst, zu jeder Tag- und Nachtzeit, völlig egal, in welcher Situation du dich gerade befindest. Gott, Jesus, nimmt sich immer Zeit für dich. Ja, sorry, das war jetzt ein bisschen eine längere Vorbemerkung, aber ich fand es irgendwie, weil es mich so angesprochen hat, habe ich gedacht, das muss ich unbedingt noch mitnehmen. Ja. Aber jetzt, lass uns weiterlesen. Wie geht es denn dann weiter? Ja? Diese Szene, die ihr alle kennt, die Speisung der 5000. Ja? Wenn ich das Wort allein sage, wahrscheinlich denkt ihr eine, ah, brauche gar nicht zuhören, habe ich schon so oft gehört. Ja? Aber ich lade euch ein, genau wie ich, diesen Text wirklich genau mitzulesen und schaut mal auf die Fragen, die in diesem Text vorkommen. Fragen, die Jesus stellt, Fragen, die auch die Jünger stellen und wir wollen uns mal ein paar Details danach dann anschauen. Später am Nachmittag traten seine Jünger zu ihm und sagten, dies ist eine einsame Gegend und es wird langsam spät. Schickt die Leute fort, damit sie auf die umliegenden Gehöfe und in die Dörfer gehen können und sich etwas zu essen kaufen. Doch Jesus meinte, gebt ihr ihnen zu essen? Sie erwiderten, wie denn? Was, das würde ein kleines Vermögen kosten, für so viele Menschen Essen zu kaufen. Er fragte, wie viele Brote habt ihr? Geht und stellt es fest. Sie kamen zurück und berichteten, wir haben 5 Brote und 2 Fische. Da forderte Jesus die Menge auf, sich in Gruppen ins grüne Gras zu setzen. Sie setzten sich zu je 50 oder 100 zusammen. Jesus nahm 5 Brote und 2 Fische, blickte zum Himmel auf und bat um Gottes Segen für das Essen. Dann brach er das Brot in Stücke und reichte den Jüngern Brot und Fisch, damit diese alles an die Leute verteilten. Alle aßen, so viel sie wollten. Danach sammelten sie ein, was von den Broten und Fischen übrig geblieben waren. Es waren noch 12 Körbe voll. 5000 Männer waren von diesen Broten satt geworden. Ja, habe es vorhin schon angekündigt, ja, das waren nicht nur Männer. Ja, hat man in dieser Zahl weggelassen, aber da war nochmal eine ganz schön große Anzahl an Frauen und Kindern dabei. Ja. Je nach Ausleger gehen die davon aus, dass über 10.000 Menschen da waren. Und wir müssen uns da mal so ein bisschen hineinversetzen in die Szene. Ich weiß, wir haben die schon so oft gehört, ja? Aber wenn wir uns da mal reinversetzen, wenn wir uns mal so einen Zeitsprung machen, ja? Zurückspringen, genau diese Situation, ja? Was ist denn da passiert? Ja? Da waren 10.000 Menschen versammelt. Und ich weiß nicht, wer von euch war schon mal auf einer Großveranstaltung mit mehr als 10.000 Menschen? Ja, doch, der eine oder andere. Ja. War es da leise? Konnte man sich da gut unterhalten? War das eher etwas, wo man zur Ruhe kommt? Oder war das eher ein riesiger Lärmpegel, der quasi so eine, der quasi schon angezeigt hat, dass hier sehr, sehr viele Menschen sind? Wahrscheinlich eher zweiteres. Ja. Also zumindest habe ich es immer so erlebt. Ja. Da hat man das Gefühl, wow, das spürt man richtig, da sind unendlich viele Menschen da. Ja. Und vor allem zur damaligen Zeit, ja, dieser Jesus und die Jünger, ja, die sind ja mehr oder weniger umgeben von diesen Menschen. Ich habe mal ein Bild mitgebracht, ja, so vielleicht als kleine Veranschaulichung. Ja. Die schauen da rum, es ist eine riesige Menge Menschen. Ja. Und vor allem zur damaligen Zeit, da waren die das ja gar nicht gewohnt, so viele Menschen auf einem Ort zu haben. Ja. Wir kennen heute Konzerte und alles, ja, mit unendlich vielen Menschen. Aber wir haben ja auch die Veranstaltungstechnik, wir haben ja auch die Logistik, die das überhaupt erst möglich macht. Ja. Wir haben LKWs, die Essen heranbringen können, wir haben irgendwie mobile Stationen, wo man Würstle zu Massen grillen kann und sowas. Ja. All das hatten die damals ja nicht. Ja. Das heißt, die waren das gar nicht gewohnt. Ja. Und deshalb muss allein diese Kulisse für die Jünger schon unglaublich beeindruckend und vielleicht auch ein kleines bisschen herausfordernd gewesen sein. Denn vielleicht war der ein oder andere Jünger, ja genau wie ich, ja, dass er irgendwann so im Laufe des Vormittags vielleicht angefangen hat, ein bisschen auf die Sonne zu gucken, ja, merkt hat, oh, da sind unendlich viele Menschen da, die Sonne steigt immer weiter, ja, es ist schon Mittag, ja, wie viel Uhr wird es jetzt wohl sein, ja. Denkt Jesus dran, dass die ja auch irgendwas zu essen brauchen, all diese Menschen? Die können ja nicht dann einfach zu McDonald's gehen danach oder sowas, oder zum nächsten Supermarkt, ja? Sondern die wussten, die sind in einer einsamen Gegend, ja? So viele Menschen, die müssen ja irgendwie auch versorgt werden. Ja? Und ich bin ja so der Überkümmerer. Ja? Selbst wenn ich nicht die Verantwortung habe, habe ich das Gefühl, verantwortlich zu sein. Ja? Und wenn ich dann bei so einer Veranstaltung bin, dann fange ich immer irgendwann an zu überlegen, oh, macht es allen Spaß, ja? Sind alle gut versorgt, geht es allen gut und so weiter. Ich bin ja so der mütterliche Typ quasi. Ja. Und vielleicht war der ein oder andere Jünger ja auch so drauf, dass er sich überlegt hat, Jesus, jetzt kommen wir langsam mal zu Ende, gell? Weil die Menschen müssen irgendwann heimgehen und was zu essen, weil wir haben nichts. Ja. Vielleicht hat der andere Jünger sich auch überlegt, war das meine Aufgabe, für Essen heute zu sorgen? Irgendwie meine To-Do-Liste vergessen. Ja. Also das heißt, da kommen vielleicht so die ein oder andere Sorge im Laufe des Tages an. Und dann, wir lesen es ja dann auch, ja, nachmittags irgendwann, da hört Jesus dann tatsächlich irgendwann auf. Und das Erste, was die Jünger machen, ist, sie kommen zu Jesus und sagen, hey, schick die Leute schnell heim. Ja? Die müssen jetzt los, damit die versorgt sind, damit die zu essen haben. Ja? Das heißt, sie wollen irgendwie versuchen, das Problem möglichst schnell loszuwerden, ja? Dass sie selber nicht sich da quasi drum kümmern müssen. Und ich finde es irgendwie so witzig, ja? Fast schon, ja? Wenn man dann auf die Details schaut. Die kommen zu Jesus und sagen, hey, schick die schnell heim, damit die was zu essen haben. Und was sagt Jesus dann zu ihnen? Nächste Folie. Jesus meinte, gebt ihr ihnen zu essen. Und ich wäre in diesem Moment, wäre ich ja unendlich gern Mäuschen gewesen. Ja? Da einfach drum herum zu stehen, einfach nur die Gesichter der Jünger zu beobachten. Wie die wohl reagieren auf die Anweisung von Jesus, gebt ihr ihnen zu essen. Wie gesagt, der eine denkt sich halt, ich wusste es, ich war doch verantwortlich. Ich wusste es, ich habe was vergessen, ich hätte das Essen besorgen müssen. Der nächste sagt vielleicht auch, ich bin völlig überfordert. Keine Ahnung, wie das gehen soll. Der dritte sagt vielleicht auch, also eine Unverschämtheit. Ja? Jetzt kriege ich das Problem von Jesus übergestülpt und er hat sich ja nicht drum gekümmert. Ja? Das heißt, von Wut über Überforderung bis hin zu peinlich berührt, je nachdem. Ich weiß nicht, wie die Jünger reagiert haben. Ist ja auch alles ein bisschen fiktiv, aber ich kann mir die ein oder andere Reaktion zumindest so vorstellen, weil ich so reagiert hätte. Ich weiß nicht, wie du reagiert hättest, ja. Ich weiß nur, dass diese Jünger völlig überfordert sind. Weil, was antworten sie dann? Ja? Nächste Folie, ja, wie denn? Wie sollen wir dich denn jetzt versorgen? Weißt du, wie viel Geld es kosten würde, die jetzt zu versorgen? Das sind irgendwie, ich glaube, sprechen Sie von irgendwie 100 Silbertalern oder Goldtalern, ich weiß nicht, also auf jeden Fall viel zu viel. Ja? Sie sind auf jeden Fall mit dieser Herausforderung, vor Gott, in die Gott sie stellt, sind sie völlig überfordert. Und ich weiß nicht, ob du schon mal von Gott herausgefordert worden bist, aber ich kenne das Gefühl tatsächlich auch gut. Ja? Ich habe euch mal ein nächstes Bild mitgebracht. Ja? So Situationen, ja, in die Gott, in die Jesus diese Jünger gestellt hat, die kenne ich vielleicht nicht in dieser Dimension, aber ich kenne auf jeden Fall auch das Gefühl, von Gott herausgefordert zu sein, diesen Berg da zu bezweigen und ich habe noch nicht mal Kletterausrüstung dabei. Ja? Wie soll das gehen? Wie soll ich das, was Gott mir irgendwo aufträgt, umsetzen? Keine Ahnung, es gibt unendlich viele, sagen wir mal, herausfordernde Situationen, in die Gott uns stellt. Ja? Wie soll ich meinen Nachbarn von Jesus erzählen, wo die sich doch überhaupt nicht dafür interessieren? Wie soll ich irgendwie hier in der Gemeinde, in der Band spielen, ja, wo ich doch gar nicht gut spielen kann? Ja? Wie soll ich hier bei den Rangern die Kinder irgendwie betreuen, wo ich doch Kinder gar nicht mag. Ja? Also keine Ahnung, es gibt unendlich viele, sagen wir mal, Situationen, die vielleicht im Kleinen genau dasselbe sind, was die Jünger in diesem Moment erleben. Nämlich Gott stellt sie in eine herausfordernde Situation und sagt, mach mal. Ja? Und sie sagen, wie denn? Ich habe das einmal erlebt, ich war hier als 16-Jähriger war ich in der Bibelschule. Und dann hieß es, ja, mach Missionseinsatz. Er sagt, okay, war ich noch nie dabei, mache ich mit. Ja, haben wir verschiedene Aufgaben verteilt, tanzen konnte ich nicht, wollte ich auch nicht. Ja. Also gut, dann mache ich den Impuls. Ja. Wir sind ja im Jugendclub. Und ich habe mir ungefähr sowas vorgestellt, nächste Folie. So habe ich mir das ungefähr vorgestellt, dass es im Jugendclub vielleicht ausschaut. Habe mir dann kurz einen Impuls überlegt, fanden auch gar nicht schlecht. Ja. Und dann kommen wir dahin, irgendwo in Sachsen, der Thüringen, ich weiß schon gar nicht mehr. Ja, und das Klientel sah halt eher so aus, ja. Gefühl zumindest. Ja. Und ich stehe da vorne und ich denke, Scheiße, was mache ich hier? Ja. Wie soll ich denen jetzt von Gott erzählen? Ja. Also, ich sah nicht ganz so aus, aber zumindest für mich damals ungefähr so. Und ich habe gedacht, Gott, du überforderst mich hier total. Wie soll ich denn das jetzt umsetzen? Ja, es hat übrigens damals geklappt, ich kam lebend wieder raus. Ja. Ich weiß nicht, ob ich jemanden angesprochen habe, aber immerhin hat der Leiter damals gesagt, ich hätte mutig gebrüllt, ja, was auch immer das genau heißt. Aber es war auf jeden Fall, ich habe diese Situation überstanden. Ja. Aber ich kenne auf jeden Fall diese Herausforderung, dass ich das Gefühl habe, Gott stellt mich in eine riesige Herausforderung. Ja. Und ja, wie geht es dann weiter in unsere Geschichte? Jesus fragt erstmal die Frage, ja, wie viele Brote und Fische habt ihr denn überhaupt? Ja. Also das ist eigentlich eine witzige Frage, ja, weil ich meine, es ist offensichtlich, dass diese 12 Jünger, dass die nicht genügend Fische und Brote dabei haben werden, ja, für 10.000 Menschen. Aber sie gehen los, weil er sagt es ja auch, stellt es mal fest, wie viel ihr denn habt. Ja. Und sie ermitteln das ja dann auch. Und es kommt ja dann ungefähr so eine Gleichung hier raus, nächste Folie. 3 Brote, 2 Fische. Ungefähr 10.000 Menschen. Ja. Also nochmal als kleine Veranschaulichung, was Jesus an dieser Stelle eigentlich von ihnen fordert. Ja. Und die Jünger machen also quasi so eine Art Inventur. Ja. Was haben wir? Was hat Gott? Was kann ich irgendwo beitragen? Ja. Was habe ich? Ja. Und kommen auf 3 Brote, 2 Fische. Und gerade wenn ich selber auch eine Inventur mache, ja, was habe ich irgendwo zu geben? Was habe ich für Fähigkeiten? Ja? Was sind die Dinge, die Gott mir vielleicht auch mitgegeben hat? Vielleicht auch meine Finanzen. Ja? Das kann ja durchaus auch mal eine Herausforderung sein. Ja? Dass ich das Gefühl habe, hey, ich möchte irgendwo ins Reich Gottes investieren, aber ich habe eigentlich gar nichts. Ja? Also, und dann mache ich so eine Inventur und ich habe das Gefühl, ja, auf jeden Fall kann ich mir nicht vorstellen, wie Gott denn da jetzt etwas Gutes draus machen soll. Und ich wünsche mir dann manchmal so ein bisschen, vielleicht haben sich die Jünger das ja auch gewünscht, dass Gott einfach dieses Problem, diese Herausforderung durch einfach ein Wunder löst. Ja? Also so im Sinne von, Gott könnte ja jetzt auch einfach 10.000 Fische und 10.000 Brote einfach irgendwo herzaubern. Ja? Warum braucht er denn mich da dafür? Warum braucht er meine 3 Brote und meine 2 Fische irgendwie da dazu? Ja? Ich würde mir das dann manchmal so wünschen, dass Jesus einfach, kannst du sowieso besser eigentlich. Und das Interessante ist doch, dass Gott die Jünger aber beteiligen möchte. Ja? Er möchte diese 3 Brote und diese 2 Fische, die möchte er gebrauchen. Er möchte das Wenige, was die Jünger irgendwo haben, das möchte er verwenden. Und er möchte die Jünger sozusagen ja in gewisser Weise vielleicht mitspielen lassen. Ja? Klar, er könnte es ganz einfach selber lösen. Er könnte ganz einfach dieses Problem lösen. Ja? Aber er tut es nicht. Warum tut er es nicht? Ich glaube tatsächlich, weil Gott uns beteiligen möchte. Ich glaube, dass Gott sein Reich mit uns bauen möchte. Er möchte nicht, dass wir irgendwo als unbeteiligte Dritte daneben stehen, sondern er möchte uns da mitspielen lassen. Er möchte uns da mitmachen lassen. Und das Schöne dabei ist, dass Gott keine Wunder von dir erwartet. Ja? Du stehst vielleicht in so einer herausfordernden Situation, aber Gott erwartet gar nicht, dass du diese Situation löst. Er erwartet eigentlich nur von dir, dass du deine 3 Brote und deine 2 Fische sagst, ja, keine Ahnung, wie es funktionieren soll, aber ich bin bereit, diese 3 Brote und 2 Fische einzusetzen. Gott löst das Problem ja dann. Ja? Also natürlich auch durch ein Wunder. Ja? Aber er möchte von seinen Jüngern, dass sie mitmachen. Er möchte, dass sie ihre 3 Brote und ihre 2 Fische investieren. Er möchte sie daran beteiligen. Er möchte einfach auch in gewisser Weise diesen Glaubensschritt von ihnen. Ja? Dieses setz alles auf eine Karte. Setz deine Hoffnung auf mich, setz das ein, was du hast, und dann sei begeistert davon, was Gott daraus machen wird. Damals, in dieser Geschichte, hat Gott aus 3 Broten und 2 Fischen über 10.000 Menschen satt gemacht. Ja? Und wir dürfen gespannt sein, wenn wir unsere Brote und Fische investieren, was Gott daraus tun wird. Ich glaube auch, dass Jesus seine Jünger in gewisser Weise an dieser Stelle nochmal vorbereitet. Ja. Er weiß ja jetzt schon, dass sie später mal ohne seine physische Gegenwart, also als Mensch, in Menschengestalt quasi auskommen müssen. Ja. Und zu so einer guten Ausbildung, da gehören ja hier Theoriephasen, ja, da gehören Praxisphasen, da gehören vielleicht auch Exkursionen. Und vielleicht war diese Situation ja auch so eine Exkursion, wo die Jünger lernen durften, hey, es kommt überhaupt nicht auf meine Fähigkeiten an. Dass Gott mich gebraucht, da kommt es nicht darauf an, dass ich ein Hammer-Gitarrist bin, ja? Oder dass ich ein super Hammer-Rhetoriker bin oder dass ich ein Evangelist vor dem Herrn bin, ja? Sondern es kommt darauf an, dass ich bereit bin, das, was ich habe, in den Ring zu werfen und dann begeistert zu sein, was Jesus daraus tun wird. Die Jünger, etwas später, die wurden in die ganze Welt geschickt, in die damals bekannte Welt, sind die ausgezogen in das römische Imperium, ja, und mit dem Auftrag, in der ganzen Welt Hoffnung zu verbreiten. Hier in der Situation ging es darum, dass Jesus den physischen Hunger gestillt hat mit Broten und Fisch. Ja. Die Jünger haben den Auftrag bekommen, den Hunger der Seele der Menschen in der ganzen damaligen bekannten Welt zu stillen. Ja? Das heißt, quasi nochmal eine Schippe drauf sozusagen. Ja, sie haben den Auftrag bekommen, in die ganze Welt hinauszugehen, um den Hunger der Menschen dort zu stillen. Waren die Jünger dafür qualifiziert? Ja? Hatten sie die nötigen finanziellen Ressourcen? Ja? Hatten sie irgendwie die theologische Ausbildung dazu? Oder eigentlich nicht. Sie waren eigentlich überhaupt nicht dafür qualifiziert. Aber sie haben gesagt, ja, wir tun es, wir werfen diese 3 Brote und 2 Fische in den Ring, und sie haben das ganze römische Reich für immer verändert. Innerhalb unendlich kurzer Zeit hat sich das Christentum in der ganzen damaligen Welt ausgebreitet. Ja. Warum? Weil ein paar Menschen gesagt haben, ja, die Herausforderung ist mir zu groß, aber ich bin bereit zu sagen, ja, ich gehe den nächsten Schritt. Und dann macht Gott etwas Geniales daraus. Und zwar etwas unendlich viel Größeres als das, was wir uns vorstellen können. Vielleicht denkst du jetzt ja auch, puh, ich habe noch nicht mal 3 Brote und 2 Fische. Eigentlich habe ich nur ein halbes Brot, einen halben Fisch. Ja? Geheimnis reicht auch aus. Kommt gar nicht auf die Anzahl an. Ja? Kommt nur darauf an, dass du bereit bist, das zu investieren. Und wenn du jetzt sagst, ich habe gar nichts, ja, dann muss ich dir genau dasselbe sagen, wie Jesus seinen Jüngern gesagt hat, mach nochmal Inventur. Jeder hat etwas. Jeder hat Gaben bekommen. Jeder hat etwas bekommen von Gott, was er einsetzen kann. Und Gott erwartet es in gewisser Weise von uns. Er erwartet diesen Glaubensschritt zu sagen, ja, ich bin bereit, diesen Schritt zu gehen. Ich bin bereit, es zu investieren. Und deshalb meine letzte Frage für euch an heute. Bist du bereit? Bin ich bereit? Ja, ich stelle es nicht euch eigentlich die Frage, sondern ich stelle es in erster Linie natürlich mir selber. Bin ich bereit, Gott mein Brot und meinen Fisch zur Verfügung zu stellen? Möchte ich das? Grundvoraussetzung ist, glaube ich, dass wir diesen Hunger nach Gott haben, ja, sich selber erfüllt sind. Ja, und dann bin ich jetzt bereit, vielleicht auch vor Dingen, die mich völlig überfordern, ja, zu sagen, ja, ich möchte es aber. Ich möchte erleben, dass Gott etwas Gewaltiges aus dem tut, was ich irgendwo dazu beitragen kann. Amen. Vater, ich danke dir, dass du uns beteiligen möchtest. Ich danke dir, dass du uns nicht irgendwo unbeteiligt daneben sitzen lassen möchtest. Ich danke dir, dass wir teilhaben dürfen an dem Bau deines Reiches auf dieser Welt, hier in Obersulm und auf der ganzen Welt. Ich danke dir, dass du uns mitmachen lassen möchtest. Und ich möchte dich bitten, dass du uns den Hunger nach dir schenkst. Ich möchte dich bitten, dass du uns die Sehnsucht nach dir schenkst. Und ich möchte dich bitten, dass du uns, ja, die Bereitschaft schenkst, das, was ja, wir dazu beitragen können, zu investieren. Ich möchte dich bitten, ja, dass du uns eben das Wollen und dann auch das Vollbringen schenkst, um die Herausforderungen ja, zu meistern, die du durch uns meistern möchtest, Herr. Amen.
Ich würde gerne dazu ein ganz kurzes Zeugnis sagen, weil es mir jetzt einfach so auf dem Herzen lag. Und zwar arbeite ich ja eigentlich in Stuttgart und seit Oktober arbeite ich in der Kanzlei in Frankfurt und das ist eine Kanzlei mit lauter gläubigen Anwälten und über unfassbare Kontakte. Deswegen bin ich irgendwie da dazugekommen und habe mit denen Kontakt aufgenommen. Und wir hatten, sowohl die als auch ich, hatten das Gefühl, ist einfach von Gott, wir sollen uns zusammentun. Und da auch so von meinen Rechtsgebieten her passt es einfach perfekt. Und jetzt bin ich bin jemand, der ganz schlecht allein sein kann. Und vor allem kann ich nicht Auto fahren. Ich habe, weiß nicht, viele von euch wissen das, ich habe eine Zeit gehabt, da konnte ich gar nicht Auto fahren. Und es ist für mich nach wie vor eine Herausforderung, Auto zu fahren. Vor allem lange Strecken, allein und so weiter. Und trotzdem, irgendwie hat man, also die Begegnung war so übernatürlich, sage ich jetzt mal, dass ich gesagt habe, okay, ich mache das, ich lasse mich auf dieses Wagnis ein. Und so fahre ich jetzt also jede Woche nach Frankfurt, übernachte dort einmal und fahre wieder zurück. Und das ist für mich, das passt überhaupt nicht zu meinem Naturell. Ich bin das eigentlich gar nicht. Und ich sitze jedes Mal im Auto und ich muss an einen Vers denken in der Bibel, es ist ein Wunder vor unseren Augen. Ich kann das jedes Mal nicht fassen, dass Gott dieses Wunder tut. Und ich musste jetzt einfach, dachte, ich möchte euch das mitgeben, dass Gott wirklich wieder, Benjamin gesagt hat, wenn, man könnte einfach sagen, ich mache das auf sein Geheiß hin und ich habe die Fähigkeit eigentlich nicht. Ich meine, von meinen juristischen Fähigkeiten mal ganz abgesehen, was auch, ich denke, ist eigentlich 5 Nummern zu groß für mich, aber Gott traut es mir offensichtlich zu. Aber gerade, dass ich das schaffe, dahin zu fahren, dort zu übernachten und wieder zurückzufahren. Und da wo ich einfach nur sagen kann, er vermehrt das, was ich habe, nämlich gar nichts. Und das wollte ich euch einfach als Zeugnis geben, auch als Ermutigung, dass es stimmt, was der Benjamin sagt, was in Gottes Wort steht, dass er uns dann einfach auch die Fähigkeiten schenkt. Und das ist wirklich, ich muss auf die Knie gehen und staunen und sagen, es ist wirklich ein Wunder. Genau. Applaus